Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
DRS2 Kontext. Reporter ohne Grenzen. Der Name wurde in Anlehnung an Ärzte ohne Grenzen gewählt. Die Organisation Reporter ohne Grenzen will über die Pressefreiheit auf der ganzen Welt informieren, gegen die Zensur kämpfen und öffentlichen Druck erzeugen für Journalisten, die in Haft geraten sind. Thérèse Obrecht, ehemalige Reporterin bei Télévision Suisse Romande, ist die Generalsekretärin von Reporter ohne Grenzen in der Schweiz. Sie spricht über die Aktivitäten ihrer Organisation. Am Mikrofon begrüßt sie Martin Heule. Aktuellstes Dossier bei Reporter ohne Grenzen ist China. Was bewegt sich dort für Journalistinnen und Journalisten?
Nach der Katastrophe des Erdbebens und nach der Aufruhr im Tibet und den internationalen Aktionen, scheinbar hat sich da wirklich etwas bewegt, nicht unbedingt unter den Journalisten, aber dass die Leute jetzt wirklich Informationen fordern und dass ein gewisser Durchbruch doch gelungen ist, indem China jetzt in der Erdbebenkatastrophe doch versucht, ein bisschen zu öffnen und vielleicht ein bisschen versteht, dass mehr Transparenz nicht schaden kann.
Ist es also doch der richtige Weg, der immer wieder gefordert wird von gewissen Leuten, auch von denjenigen, die die Olympischen Spiele nach China bringen wollten, die sagen, ja, man muss reden mit den Leuten, man muss einen Prozess in Gang bringen.
Ganz bestimmt, ein Dialog muss bestehen und die Olympischen Spiele sind für mich also wirklich vielleicht eine Fehlberechnung der Chinesen. Die haben bestimmt nicht damit gerechnet, dass plötzlich ihr Land wie eine Vitrine wird, dass man da reinschaut und dass sich Leute einmischen, dass sich Leute interessieren. Das war ja vorher, wenn die Olympischen Spiele nicht in Peking wären, wäre das nicht der Fall, würde man nicht darüber sprechen. Deshalb finde ich, ist es eine gute Gelegenheit, wirklich unsere Belangen durchzudrücken und wirklich zu verlangen, dass Journalisten freigelassen werden. Es sind sehr viele, mindestens 50 sind im Gefängnis, dass die Zensur abgeschafft wird. Für das setze ich ja Reporter ohne Grenzen weltweit ein. Und wir haben schon 2001, als die Olympischen Spiele an Peking vergeben wurden, begonnen. Und vor ein paar Jahren, es war ein chinesischer Kontakt in Paris, wurden auch Gespräche geführt auf höchster Ebene zwischen Reporter ohne Grenzen und chinesischen Behörden. Es wurde versprochen, dass eben die Zensur aufgehoben würde, dass Reporter und Journalisten und Internetdissidenten nicht mehr eingekerkert würden. Diese Versprechen wurden nicht gehalten und dann hat sich Reporter ohne Grenzen einfach entschlossen, auf die Straße zu gehen, wenn man so sagen kann, und wirklich zu protestieren beim Durchzug der olympischen Flamme. Und das hat ja in Olympia begonnen, als die Flamme angezündet wurde. Und nachher gab es durch die Aufruhr im Tibet sehr viel Visibilität. Und viele Leute glaubten, dass sich da Reporter ohne Grenzen irgendwie opportunistisch auf diese Tibeter-Szene,
auf den Tibeter-Zug aufgesprungen ist.
Genau, das stimmt aber nicht. Natürlich hat Reporter ohne Grenzen davon profitiert, aber wir sind schon lange dran und wir lassen nicht los.
Was sind denn die Delikte dieser Journalisten, die im Gefängnis sind in China?
Das sind Delikte, freie Information, oder? Es gibt Internetjournalisten vor allem auch. Einige sind geflohen. Wir haben in der Schweiz und in anderen Ländern auch schon diese Internetdissidenten vorgestellt, weil einfach in Peking gibt es ein Departement für Propaganda und dirigiert die Information. Und es gibt keine freie Information sozusagen. Und es sind nicht nur Journalisten im Gefängnis. Natürlich hat Robert Menard, der Präsident von Reporter ohne Grenzen international, in Interviews auch sich eingesetzt, allgemein für Menschenrechte, was wir sonst nicht tun. Er hat gesagt, ich kann mich nicht nur für 50 Journalisten einsetzen, wenn es so schlimme Zustände sind. Es gibt zum Beispiel einer, der sich für die Bauern einsetzt, denen das Land weggenommen wurde und so weiter. Ein anderer ist ein bekannter Menschenrechtler, der sich zum Beispiel für AIDS einsetzt. Der ist auch verhaftet worden vor ein paar Wochen. Es wurde nicht sorgfältig behandelt. Das sind ganze Dörfer, sterben aus. Und das ist ein Politikum und diese Leute kommen ins Gefängnis.
Sie haben Internet erwähnt. Da ist ja eine sehr unschöne Sache, dass große internationale amerikanische Internetprovider der chinesischen Regierung in die Hände spielen.
Das ist auch etwas, was wir natürlich angeprangert haben. Also Microsoft, Yahoo, Google liefern der chinesischen Regierung Filter, die es ihnen ermöglichen, durch Code Wörter einfach zurückzugehen, von woher Informationen sie auskommen und Leute so zu verhaften. Und das ist natürlich, ja, das ist Kapitalismus und freier Markt, aber es ist nicht akzeptabel, finde ich, ja.
Meint Thérèse Obrecht, früher Grand Reporter bei Télévision Suisse Romande. Besonders ein Fall von Yahoo ist weltweit bekannt geworden. Der Yahoo-Ableger in Hongkong soll Nutzerdaten an die chinesischen Behörden herausgegeben haben. Und diese hätten die Daten genutzt, um den Journalisten Shi Tao zu 10 Jahren Haft wegen angeblicher Enthüllung von Staatsgeheimnissen zu verurteilen. Der Datenschutzbeauftragte der chinesischen Sonderwirtschaftszone Hongkong hat später bei Internetdienstleister Yahoo keine Verstöße festgestellt. Und die großen Internetprovider rechtfertigen sich und sagen, dass sie sich an das jeweils nationale Recht halten. Wenn also China mehr Zensur in seinen Gesetzen vorsieht, spielen die Provider mit. Gleichzeitig zeigen sich die großen Provider überzeugt, dass ihre Dienste mit möglichst vielen Suchmöglichkeiten ein machtvolles Instrument für die Öffnung und die Reformen in China und ähnlichen Ländern seien. Die Haltung dieser großen Internetfirmen ist zwiespältig. Einerseits beteiligen sich Google, Microsoft und Yahoo an einer Menschenrechtsinitiative und andererseits leisteten sie es sich, einer ersten Anhörung von US-Politikern einfach fernzubleiben. Inzwischen spielen sie den Ball der US-Regierung zu und fordern diese zu einem Dialog mit der chinesischen Führung auf, um Meinungsfreiheit und offene Kommunikation zu schaffen. Nicht sie, sondern der Staat sei zuständig, um für US-Firmen auch in China gute Bedingungen zu schaffen und Zensur sei ein Handelshindernis. Die eigene Regierung auf die Probleme aufmerksam machen, das tut auch Reporter ohne Grenzen in der Schweiz. Bundesrat Samuel Schmid hat 2005 in Tunesien sehr klare Worte gefunden, um die Pressefreiheit dort anzumahnen.
Ja, das war sehr mutig. War es nicht auch Maurice Leuenberger? Beide haben sogar. Und das tunesische Fernsehen hat das sofort, wurde das, die Sendung gestoppt und so weiter. Und damals waren also Reporter ohne Grenzen, ist persona non grata in gewissen Ländern, auch Tunesien. Westliche Journalisten wurden verhaftet. Ich glaube, es kam auch zu Handgreiflichkeiten. Also die wurden wirklich schlecht behandelt. Und ich war sehr stolz damals auf unsere Bundesräte, die da dagegen gesprochen haben. Das war ja ein Irrwitz. Das war die UNO, ja, die das organisiert hat. In Tunesien, einem Land, wo die Information total kontrolliert wird, einen Informationsgipfel zu organisieren, das war ja wirklich sehr komisch.
Auch Bundesrätin Doris Leuthard hat man Informationen zur Lage der Journalistinnen und Journalisten in China mit auf ihre Reise ins Reich der Mitte gegeben, in der Hoffnung, sie könne das Thema in geeigneter Form anbringen.
Soviel ich weiß, hat Doris Leuthard auch in ihren Gesprächen auch auf die Menschenrechte hingewiesen, auf die Zensur und Mangel an freier Information. Natürlich können unsere Bundesräte, wenn sie nach China gehen, das nicht an die große Glocke hängen, aber ich glaube doch, es ist sehr nützlich, wenn alle, jedes Mal, wenn sie hingehen, doch auch sagen, dass das unser Anliegen ist.
Reporter ohne Grenzen protestiert, schafft Öffentlichkeit und Sichtbarkeit, mobilisiert die Bevölkerung.
Wir machen das in allen Ländern, also zum Beispiel unsere Sektion in der Schweiz ist ja sehr klein. Wir haben einen Posten, der entlöhnt wird, alles andere, auch meine Aktivität ist ehrenamtlich. Aber wir setzen uns ein, auch wenn es in der Schweiz gibt, es regelmäßig wieder Fälle, da schreiben wir an Bundesräte, wir veröffentlichen Kommuniqués und so weiter, dann weltweit dasselbe, wir verteidigen Journalisten, die verfolgt werden. Wir unterstützen teilweise ihre Familien. Sogar in der Schweiz haben wir Journalisten aus dem Irak unterstützt. Das ist natürlich finanziell sehr schwierig. Wir haben Zeitungen, die uns unterstützen oder Medien, die uns unterstützen und die regelmäßig unsere Anliegen publizieren. Wir möchten natürlich in der Schweiz auch bei unseren Kollegen ein bisschen mehr Unterstützung. Ich muss sagen, dass wir haben 500 Mitglieder in der Schweiz. Nicht nur also Medienschaffende allgemein, es können auch andere Leute beitreten, aber ich finde in den letzten 10 Jahren, das Engagement der Journalisten ist zusammengeschrumpft, weshalb weiß ich nicht. Ich meine, wir haben früher auch, man sagt, es gibt zu viel Arbeit, das haben wir früher auch gehabt, aber irgendwie ist das politische Engagement nicht mehr da. Unser Slogan heißt ja, wir müssen die Pressefreiheit nicht erst verteidigen, wenn wir sie nicht mehr haben. Und ich finde, wenn wir mehr Unterstützung in den eigenen Reihen haben könnten, wäre das gut.
Bleiben wir kurz bei der Geschichte von Reporter ohne Grenzen in der Schweiz. Wie hat das angefangen?
Das wurde 5 Jahre nach der Gründung von Reporter ohne Grenzen international, haben wir in der Schweiz eine Sektion gegründet. Das war 1991 oder 1992 in Bern. Ich war damals schon dabei und dann irgendwie war es ein bisschen schwierig. In der deutschen Schweiz hat die Organisation nicht richtig Fuß gefasst und wir versuchen jetzt wieder seit 2-3 Jahren in der deutschen Schweiz mehr präsent zu sein und wir haben Unterstützung in Zürich von Freie Kommunikation, sehr großzügig und wir kriegen auch Hilfe aus Paris, um einen 20-prozentigen Posten in Zürich zu finanzieren. Wir hoffen dann, dass mit der Zeit wieder kommt. Das wäre natürlich schon gut, ja.
Reporter ohne Grenzen verfügt über 9 europäische Ländersektionen und 5 Länderbüros in Nordamerika und Asien und betreibt ein internationales Sekretariat in Paris.
Dort ist natürlich das Schwergewicht, dort arbeiten ungefähr 20 Leute für die verschiedenen Desks der Länder. Und Robert Ménard ist der Gründer und jetzt noch Präsident, also Generalsekretär der internationalen Reporter ohne Grenzen und ist natürlich ein Aktivist. Er ist überall. Er hat sich da sehr profiliert mit der Olympischen Flamme und eingesetzt, aber auch mit den Geiseln, den frühen Geiseln. Und viele Leute finden, er macht zu viel. Und ich antworte dann, was soll er machen? Soll er zu Hause sein? Und eigentlich auch warten, bis die Probleme sich von selber lösen, oder? Natürlich weiß niemand, ob das etwas bringt für die chinesischen Journalisten oder die Tibeter. Also wir setzen uns nicht direkt für die Tibeter ein. Aber es bringt sicher mehr als nichts zu tun, das glaube ich, da bin ich überzeugt davon. Und Robert Ménard hat sehr gute Kontakte in der Presse, in der französischen Presse, Christine Ockrent, Poivre d'Arvor, die setzen sich ein und die auch Catherine Deneuve oder Jane Birkin, Filmstars, die immer mitmachen. Natürlich gibt das Visibilität und vielen Leuten geht das scheinbar auf die Nerven. Aber zum Beispiel Florence Obna, die ja Geisel war im Irak, hat gesagt, sie wusste ganz genau, dass Robert Ménard und die anderen sie einfach verteidigen, genauso wie er es vorher getan hat, als sie bei Libération arbeitete und er immer wieder kam und sagte, Florence, jetzt schreibe über diese Geisel und so weiter. Und das gab ihr natürlich ein sehr gutes Gefühl, das ist klar. Und zum Beispiel heute wirft man Reporter ohne Grenzen auch vor, dass wir, weshalb schreibt ihr denn nicht über Irak oder macht ihr keine Kommuniqués? Wir machen es, aber die Presse übernimmt es nicht, weil es sie nicht interessiert. Wir hängen natürlich von der Mitarbeitermedien ab, ob diese mitmachen, ob diese die Kommuniqués publizieren oder nicht, die auf der Webseite sind, aber nicht in die Presse kommen, weil nicht niemand für die irakischen Geiseln interessiert.
Robert Ménard hat im griechischen Olympia für Unruhe gesorgt und dort mit anderen Aktivisten während der Rede des chinesischen Vertreters ein Transparent mit den olympischen Ringen in Form von Handschellen enthüllt. Und in der Nacht vor dem Lauf der olympischen Fackel durch Paris war er mit einem Bergsteiger heimlich auf die Kathedrale Notre-Dame geklettert und hat dort ein 8x8 Meter großes Transparent mit dem gleichen Motiv festgemacht. Reporter ohne Grenzen spielt sich also dank seines Generalsekretärs immer wieder in den Vordergrund. Woher aber hat denn die Nichtregierungsorganisation das Geld für ihre Aktivitäten? Sie verfügt über ein jährliches Budget von rund 4 Millionen US-Dollar. Die Herkunft des Geldes gibt, wie bei vielen anderen Nichtregierungsorganisationen, immer wieder Anlass zu Diskussionen. Mehr als die Hälfte des Betrags kommt von Auktionen, Kalenderverkäufen und dem Erlös dreier Fotobände. Ein Viertel des Haushaltes stammt von Institutionen, Unternehmen und Medien. Dabei sind etwa Benetton, dann auch die Soros-Stiftung und National Endowment for Democracy aus den USA. Etwa 10% kommen aus den Kassen des französischen Premiers, des Außenministers und der Organisation der Frankophonie. Und schließlich nochmals 10% stammen aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Der Rüstungsindustrielle und Medienzar Frankreichs Serge Dassault zählt zu den Geldgebern, ebenso der Medienkonzern Vivendi und der Milliardär François Pinault. Auch die Beiträge von National Endowment for Democracy werden kritisiert. Die Organisation beziehe nämlich über 90% ihrer Gelder aus dem US-Haushalt und unterstehe dem US-Außenministerium. Das Motto der Organisation Reporter ohne Grenzen lautet zwar «Keine Freiheit ohne Pressefreiheit», aber, so sagen die Kritiker, Reporter ohne Grenzen sei sehr unkritisch gegenüber den westlichen Ländern, weil man die Geldgeber nicht verärgern möchte. Robert Ménard, der Generalsekretär von Reporter ohne Grenzen, gibt durchaus zu, dass er sich zum Beispiel zur Pressekonzentration in Frankreich kaum äußern mag, eine Konzentration, die die Pressefreiheit erheblich einschränken kann. Mit unserer Kritik, sagt er, würden wir das Risiko eingehen, einige Journalisten zu verstimmen, uns die großen Pressebarone zum Feind machen und uns den Zorn der Wirtschaft zuziehen. Aber um in den Medien zu kommen, brauche Reporters sans Frontières die Mithilfe der Journalisten, die Unterstützung der Pressebarone und das Geld der Wirtschaft. Reporter ohne Grenzen muss sich also wie viele andere Nichtregierungsorganisationen mit hohen ideellen Zielen immer wieder schwierigen Güterabwägungen unterziehen. Fairerweise muss aber auch erwähnt werden, dass zwar die Verletzungen der Pressefreiheit in westeuropäischen Ländern nicht einfach zu vernachlässigen sind, aber die Berichterstatter sind nicht an Leib und Leben bedroht, wie in anderen Regionen der Welt. Und weltweit sind noch nie so viele Journalisten getötet oder inhaftiert worden wie heute.
Ja, es ist so. Und das war schon im Balkankrieg, hat das eigentlich angefangen, dass Reporter Zielscheiben wurden, dass man sie bewusst umbrachte, oder? Und jeder Journalist hier muss sich dessen bewusst sein, dass es geht darum, dass man das Prinzip der freien Information verteidigt. Das ist ein Bestandteil der Demokratie und wir haben in der Schweiz kleine Probleme verglichen mit den Problemen in anderen Ländern. Dass es sich lohnt, diese Journalisten zu verteidigen, auch für uns und vor allem für Sie natürlich. Ich habe auch mit Pipilotti Rüst kürzlich gesprochen, weil sie macht bei unserer Aktion Peking mit. Und sie hat mir gesagt, wenn wir Künstler nur auch eine solche Organisation hätten, wo wir Leute in anderen Ländern verteidigen.
Künstler ohne Grenzen gibt es noch nicht, aber unzählige Künstler auf der ganzen Welt müssen viel Fantasie aufbringen, um den Zensoren zu entgehen.
Ich glaube, auch Kunst ist natürlich subversiv, nicht nur Information. Und in Ländern wie China und nicht nur China ist es bestimmt wichtig, wenn man international eine solche Organisation hat. Jeder, der mal als Geisel genommen wurde, westlicher Journalist, kann Ihnen das bezeugen, oder? Reporter, Sie wissen, dass Sie von Reporter ohne Grenzen sofort verteidigt werden. Ihr Fall ist nicht vergessen. Wir machen viel Lärm darüber. Und alle, die aus der Geiselhaft kommen, sagen, das war wirklich ein großer Trost und eine große Hilfe. Es gab auch Oswald Dieten, der Journalist von der NZZ, hat Reporter ohne Grenzen erst entdeckt, als er irgendwo, glaube ich, in Borneo wurde als Geisel genommen und wurde auch von Reporter ohne Grenzen verteidigt und findet auch, es ist die Mindestaufgabe jedes Schweizer Journalisten, hier mitzumachen.
Im Jahr 2008 sind bis jetzt 14 Journalisten getötet worden. 132 Reporter sind inhaftiert worden, dazu 7 Medienassistenten und bereits 63 Online-Dissidenten. Täglich werden Journalisten misshandelt und geschlagen. Zuletzt ein kroatischer Reporter, der von 2 Unbekannten mit einem Baseballschläger niedergestreckt wurde. Reporter ohne Grenzen gibt auch jährlich einen Medienfreiheitsindex heraus. Der stellt immer wieder fest, dass Journalistinnen und Journalisten in den nordeuropäischen Ländern die größten Freiheiten genießen. Nordkorea, Turkmenistan, Eritrea, Kuba, Myanmar, China, Iran, Saudi-Arabien und Äthiopien dagegen unterliegen am stärksten der Zensur und Lenkung. Die Schweiz lag 2007 auf dem 11. Rang, Deutschland auf dem 20. und die USA auf dem 48. Platz. Sehr gut kennt die Lage Teres Obrecht in Russland. Sie war dort während mehreren Jahren Korrespondentin. 2006 ist von ihr ein Buch über «La Russie, la loi du pouvoir», Russland, das Gesetz der Macht, in Paris herausgekommen. Wie steht es dort um die Pressefreiheit?
In Russland seit den 2 Mandaten von Wladimir Putin, also seit 2000 und vor allem seit, sagen wir, 2003, gibt es eigentlich nur noch ganz wenig freie Information. Es gibt einen Radiosender in Moskau und 2, 3 Zeitungen, die nicht landesweit verteilt werden, aber die man zum Teil auf dem Internet konsultieren kann. Aber sonst gibt es nur noch Propaganda. Es ist wirklich ziemlich schrecklich und meine Freunde schauen zum Beispiel nicht mehr Fernsehen. Es ist völlig uninteressant. Die Informationen sind gesteuert. Und natürlich sind Morde wie der an der Journalistin Anna Politkovskaya lösen weltweite Empörung aus. Und ich habe jetzt gerade bei einem Film mitgemacht über Politkovskaya mit Erik Bergkraut. Und auch bei der Redaktion ihrer Zeitung machten wir Interviews und das sind immer noch sehr mutige Leute und die kämpfen natürlich, dass die Wahrheit rauskommt, weil das Problem ist auch, dass die über 20 Journalisten, die ermordet wurden in den letzten 8 Jahren, dass keiner dieser Fälle gelöst ist. Und auch Anna Politkovskaya, soviel ich weiß, wird jetzt wieder auf den zweiten Jahrestag ihres Todes, am 7. Oktober dieses Jahres, wollen sie die Lösung des Falles ankündigen. Und es wird kaum wahrscheinlich, dass da die wirklichen Täter genannt werden würden, weil die sind so oder so, sind die irgendwie mit der Macht verbunden, ob es die Macht in Moskau ist oder Tschetschenien. Das ist alles sehr unangenehm für die Leute im Kreml, ja.
Wenn man das historisch ansieht, Sie sagen, jetzt ist es schlimmer geworden. Wie war es denn früher und weshalb ist das schlimmer geworden?
Also unter dem Kommunismus gab es einfach die sowjetische Presse, totale Zensur. Die Pravda, die kennen ja alle Leute auch hier noch, das war das Symbol dieser sowjetischen Presse. Dann plötzlich in den 90er Jahren, da war ich in Moskau, kam diese Pressefreiheit, für die eigentlich niemand gekämpft hat. Die wurde einfach ihm gegeben und es war ziemlich anarchisch. Es war toll, weil zum Beispiel im ersten Tschetschenienkrieg 1994 bis 1996 war die Information absolut exzellent. Wir haben als ausländische Korrespondenten immer gewisse Sendungen beim Fernsehen angeschaut oder Radio oder Zeitung gelesen, weil sie wirklich Kriegsreportagen und sehr kritische Reportagen gebracht haben. Das war auch einer der Gründe, weshalb es musste ein Waffenstillstand kommen, man konnte das nicht mehr, die Leute wollten das nicht auch, die haben verstanden, was vor sich ging. Zweiten Tschetschenienkrieg, der begann im Jahr 2000, gab es keine Information mehr. Und übrigens das letzte Mal, als noch freie Information praktiziert wurde, war beim Kursk, das Unterseeboot, das sank, das war gerade zu Anfang der Präsidentschaft von Putin. Und er hat auch aus diesem Grund, das war für ihn unerträglich, da plötzlich wurde er kritisiert, er war in Sotschi, ging nicht einmal in den Norden zu diesen Leuten, hat sich gar nicht bekümmert darum. Und dann, die Oligarchen besaßen diese freie Presse oder kontrollierten diese freie Presse, hat der einen also ins Gefängnis gesteckt und ausgewiesen, der Gründer von der Mos-Gruppe. Und das war so, dass der Anfang vom Ende der freien Information. Ich selber bin sehr kritisch. Ich finde diese Phase von Wahlen und Putin, der nicht mehr Präsident ist und doch noch, also der Premierminister mit den Funktionen eines Präsidenten, ich finde das irgendwie sehr lächerlich. Aber gut, Leute sagen mir hier, es ist manchmal besser als Wahlen, einfach den Nachfolger zu bezeichnen. Da sage ich, weshalb machen wir denn Wahlen, also wenn es besser ist, oder? Und es ist, ich finde auch im Westen ist man sehr blauäugig gegenüber diesen Ereignissen. Also ich finde, Putin tut Russland nicht gut, auf die Dauer gesehen. Das glaube ich nicht, weil die Zivilgesellschaft hat sich mit sehr viel Mühe in den letzten 15 Jahren also gebildet. Und wenn man einfach alle die NGOs durch bürokratische Maßnahmen lahmlegt, das kann das nicht gut sein auf die Dauer.
Aber müssen wir nicht davon ausgehen, dass den Leuten offenbar lieber ist, dass sie etwas zu essen haben, dass es Stabilität gibt und das Opfer ist, dass man halt keine freie Presse mehr hat?
Ja, soll mir jemand erklären, weshalb Wladimir Putin, der wirklich populär ist, weshalb er es nötig hat, alle freie Informationen zu unterdrücken? Weshalb? Was bringt das? Es hat mir jemand gesagt, nein, in Russland gibt es noch Informationen. Der Kulturkanal im Fernsehen, der übernimmt die Eurovision, diese kleinen Nachrichten. Und ich finde, es ist unglaublich, so etwas zu sagen, weil die Russen sind ja ein sehr gebildetes Volk. Die haben in den 90er Jahren gezeigt, was gute Information ist. Und wenn man als Politiker das einfach nicht erträgt, dass man kritisiert wird, zum Beispiel Boris Jelzin, der hat viele Fehler gemacht, aber er hat eines, war absolut bemerkenswert, vor allem für einen früheren kommunistischen Führer, der hat die Kritik ertragen, nicht immer wohlwollend, aber er hat es so gelassen, da wurde keine Zeitung geschlossen und wurden keine Journalisten kaltgestellt. Es gab gewisse Morde, ja, aber das waren andere Bedingungen, es war vielleicht auch mehr kriminell. Und es gab einen politischen Mord, das war wahrscheinlich die Militärs, ein Journalist in den 90er Jahren, der sich für die Korruption der Armee interessierte, zu sehr. Aber unter Jelzin war diese freie Presse plötzlich toleriert, oder? Und ich verstehe einfach nicht, weshalb Putin es nötig hat, weshalb er so Angst hat. Und meine einzige Antwort ist, es ist ein KGB-Mann, oder? Er hat diese Vision der Welt, die typisch für die Tschechisten sind, ja.
Das heißt, alles unter Kontrolle behalten, vor allem die Presse.
Ja, er ist ein Control-Freak, es muss alles kontrolliert werden. Sie versuchen ja auch, das Business zu kontrollieren. Und ich meine, wenn man genauer hinschaut, die Korruption ist so grassierend wie nie zuvor. Das System ist nur an der Oberfläche, scheint es sehr kontrolliert und ruhig. Aber nach 8 Jahren an der Macht hat Putin die Vertikale der Macht, also so, wie sagt man, so hochgestielt, dass er gar nicht die Macht übergeben kann. Es gibt keine Institution, die Garantien, dass die Macht wirklich so ausgeübt werden kann, wie das sein sollte. Also die Institutionen wurden demontiert, oder?
Sie haben eine Frage gestellt, weshalb macht Putin das? Warum hält er die Presse unter der Knute? Das machen ja sehr viele Herrscher auf der Welt, die allermeisten sogar. Die Frage ist sehr gut, weshalb machen die das?
Ja, weil Kritik unangenehm ist, aber das Erste, was ein Diktator macht, ist, dass er die Presse lahmlegt, dass er die kontrolliert, oder? Das ist, deshalb setzen wir uns dafür ein. Das ist der erste Schritt und es ist ein sehr wichtiger, ein Bestandteil der Demokratie. Wir haben zum Beispiel mit dem Film über Anna Politkovskaya, der wurde in Deutschland mehrmals ausgestrahlt auf verschiedenen Sendern, sofort, in der Schweiz auch. In Frankreich ist er noch nicht ausgestrahlt worden. Wir fragen uns nun, weshalb? Weil alle Patrons de Presse in Frankreich sind befreundet mit Sarkozy. Ein unangenehmer Film für die Putin-Ära, also ist vielleicht nicht angenehm für Sarkozy, deshalb wird er nicht ausgestrahlt. Es ist eine unglaubliche Vorstellung, aber nicht unmöglich.
Es fällt auf, dass immer mehr Frauen als Reporterinnen in Kriegs- und Krisengebieten arbeiten.
Es gibt in Kriegsgebieten auch sehr viele Frauen, also von den Ländern selber, die sich engagieren, weil vielleicht die Männer sind schon tot oder tragen eine Uniform und sind im Krieg oder wollen keine Probleme haben. Ich kenne Tschetschenien gut, da sind es vor allem die Frauen, die sich engagieren, weil die Männer irgendwie Angst haben. Und natürlich, die Männer wurden zuerst immer verhaftet, gefoltert und die Frauen mehr in Ruhe gelassen. Aber es ist schon bemerkenswert, was dort geleistet wird von den Frauen.
Zum Beispiel in Afghanistan. Erst kürzlich ist eine junge afghanische Fernsehmoderatorin in ihrem Wohnhaus in Herat mit mehreren Messerstichen verletzt worden. Trotz mehrerer Anfragen um Hilfe wird die Frau nach wie vor nicht von der Polizei geschützt. Nur wenige Wochen vorher ist das Haus der Radiomoderatorin, einer beliebten Sendung, in der Zuhörer sich mit ihren Alltagsproblemen an Politiker wenden können, mit Handgranaten beworfen worden. Allein im Monat Mai sind 10 afghanische Journalistinnen tätlich angegriffen worden. Das sind nur einige wenige Beispiele von krasser Missachtung der Pressefreiheit. Und Reporter ohne Grenzen macht die Fälle publik.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.